2012. Hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
Unser heutiger Gast ist aktueller Trainer bei Frisch auf Göppingen. Er erzielte in 228 Länderspielen 712 Tore für die deutsche Nationalmannschaft. Er war Kapitän der 2007er Weltmeistermannschaft. Herzlich willkommen, Markus Bauer. Ja, hallo Markus, vielen Dank, dass du uns zur Verfügung stehst für ein Gespräch. Wir freuen uns. Als erstes die Frage, wir sind gerade ja Mitte Mai und die Frage an dich, wie geht's dir aktuell?
Ja, soweit geht's mir gut. Also das Ende der Saison ist eingeleitet, noch 3 Spiele. So viel Zeit hat man normal nie und das in 3 Wochen quasi. Hm. Also ist ganz angenehm, allerdings auch natürlich immer geht's darum, die Ziele zu erreichen.
Jetzt hast du ja gerade 2 Wochen Nationalmannschaftspause gehabt, also bist frisch erholt, die letzten 3 Spiele nochmal.
Genau, so ist es. Ja. Waren aber nur eine Woche.
Nur eine Woche?
Ja. Aber okay. Egal.
Ja gut, Schorsch, lass uns ein bisschen über dich reden und auch vielleicht über deine aktive Zeit. Du hast ja einige Stationen in der Bundesliga hinter dich gebracht, so möchte ich es mal formulieren. Welche Erinnerungen hast du an die Zeit und wo waren vielleicht Dinge, die sehr, sehr gut waren, die dir gut gefallen haben und Dinge, die herausfordernd waren?
Wow, also ich fange mal hinten an, das ist am einfachsten mit der Herausforderung, das ist überall das Gleiche, also es ist denke ich mal viel, viel Aufwand verbunden, wenn man irgendwo neu dazukommt oder in eine neue Mannschaft kommt, aber eben auch immer eine Chance, sich zu entwickeln und weiterzukommen und insofern, also ich möchte keine einzige Station missen als Spieler, die ich durchlebt habe. Und ich glaube, der Weg ging immer ein Stückchen nach oben. Ich war so ein bisschen Frühstarter in der Jugend, immer gehörte zu den Besseren in meinem Jahrgang. Dann aber habe ich den Weg zweite Liga gemacht und habe in Pfullingen 4 Jahre gespielt, da die ersten Profischritte gemacht und bin dann gleich zum deutschen Meister nach Wallau gewechselt, was vielleicht eine Nummer zu groß war für viele Spielanteile, aber im Endeffekt sehr, sehr lehrreich, weil es eben zum einen sehr, sehr gut geführter Verein war mit hohen Ansprüchen, aber auch mit vielen sogenannten Starspielern bestückt war, die einem auch gezeigt haben, was sie gerne hätten und was ich zu unterlassen hatte, was natürlich dann auch dazu beigetragen hat, sich weiterzuentwickeln. Ne? Und dann bin ich ein Jahr in Niederwürzbach zum damaligen auch Top-Team, die dann allerdings eine riesen Möglichkeit hatten mit einem Sponsor, der im Endeffekt aber gar keiner war nachher, nach vorne zu brechen. Und dann wurden Spieler geholt und dann habe ich eben den Weg über damals Duttenhofen und Scholzhausen gemacht, um mich weiterzuentwickeln. Also ich wusste es vorher nicht, aber mir war klar, ich wollte viele, viele Spielanteile und viel Verantwortung übernehmen. Und das ist dann eben auch der Punkt gewesen, denn so ab mit 28, wo ich dann auch international bei der Nationalmannschaft mich mehr etablieren konnte.
Ja, eine Station war Lemgo dann noch, ne?
Und dann kam eben Lemgo und das war so eine, im Nachgang mit vielen guten Freunden in einer Mannschaft zu spielen im Verein und dann eben immer mal wieder bei der Nationalmannschaft 2 Gastspieler, die mir gerade gegenüber sitzen, dabei zu haben. Und Kretsche noch dazu. Nein, das war ja dann so dieses DBV Deutschland. War aber nicht, glaube ich, geplant, dass es so kommt und es kam dann eben so, dass da eben ein 5 Spieler eben auch mit das Gesicht mit euch zusammen in der Nationalmannschaft waren.
Ihr habt ja zu der Zeit auch den Handball geprägt, gerade mit dem neuen Spiel, mit der schnellen Mitte. Erzähl mal da vielleicht 1-2 Sätze.
Ja, die Regel gab es ja schon, glaube ich, 1-2 Jahre vorher. Ja. Das hat sich keiner dran gewagt, das mal zu probieren. Und letztendlich war es so ein bisschen ein Zufall auch, dass das dann so entstanden ist. Und wir waren, glaube ich, vom Vorbereitungsturnier in Braunschweig. Doch war das Braunschweig immer in der VW-Arena, war so ein Vorbereitungsturnier und wir hatten 2 Tage vorher angefangen, wir wollen mal bei dem Turnier das Tempo ein bisschen erhöhen und haben da was entwickelt und wir haben irgendwie sind wir sehr gut damit zurechtgekommen und haben das dann in der Liga dann auch gemacht und haben das die komplette Saison durchgezogen. Ja. Und das war, glaube ich, dann schon ein Vorteil. Wir haben in Kiel verloren und in Magdeburg und noch in Eisenach. Der Rest haben wir, glaube ich, geholt. Hm. Und ja, das ist dann so ein Selbstläufer geworden und hat dann nachher das geprägt, was ja jetzt ganz normal ist, wenn man so das anguckt, wie da durch die Gegend gerannt wird. Der es noch schneller kann, der hat die größeren Chancen.
Aber habt ihr das während der Saison trainiert extra, also dass ihr mehr laufen gegangen seid, oder war das jetzt einfach so, habt ihr das im Spiel dann gemacht, aber im Training war das dann?
Nee, es war so, es war, glaube ich, noch ein oder zwei Trainings vor dem VW-Cup in Braunschweig. Und dann haben wir eben den Ablauf geübt, wie wir den spielen wollten. Und dann hat sich herausgestellt, ja, man kann auch mal direkt durchlaufen. Das hat dann meistens Daniel oder ich gemacht. Man hat dann noch einen Ablauf gefunden, dass eben unsere Shooter hier Stefan Volker und Marc Baumgartner in gute Wurfposition kamen. Also ich kann den Ablauf heute noch. hat eben auf die Mannschaft gepasst und man hat mehrere Varianten danach gehabt. Und so hat sich das entwickelt. Aber wir haben nicht speziell jetzt das von vor der Saison trainiert, dass wir das durchhalten können.
Aber jetzt ist jetzt die neue Regel, dass das Spiel noch schneller geworden ist. Denkst du, das ist noch ein Vorteil, oder sagst du, das hat eigentlich nichts mehr mit Handball zu tun, sondern ist einfach nur noch ein Gelaufe oder Gerenne?
Ja, es ist tatsächlich ein Gerenne geworden, also finde ich schon. Aber es ist natürlich der Regel entsprechend alles und das Tempo verändert sich, aber es ist immer noch abhängig von der Qualität der Spieler. Also je besser die Qualität, siehe Magdeburg, je breiter kannst du ein Spiel machen. Vielleicht wird auch das Spiel dadurch, oder nicht vielleicht, ich finde schon, dass es ein bisschen einfacher geworden ist, weil eben die individuelle Qualität der Spieler auch größer geworden ist. Also mit Doppel-Links, Doppel-Rechts und Lanza brauchst du heute nicht mehr kommen, weil die 10 Pässe finden gar nicht statt.
Aber meinst du, Henning hätte sich da, der wäre immer aus dem Tor gerannt, wenn da keine Abwehr vor ihm gestanden ist, wenn er so viele Bälle ins Tor gekriegt hätte?
Zumindest wäre vielleicht das ein oder andere Mal die Emotionalität von Henning gegenüber den Schützen. Hätte keine Zeit gefunden, wenn er den Ball jetzt schon wieder nach vorne spielt.
Zum Torwart wollte ich noch was sagen. Christian Ramota stand damals im Tor und wir haben uns bei unseren Benefizspielen oft darüber unterhalten, wie er das Ganze empfunden hat, im Tor zu stehen. Weil das war ja tatsächlich, also ich hatte manchmal das Gefühl, Wurf kam vom Gegner und er drehte sich schon um und wollte einfach nur den Ball schnell rausholen, zur Mitte werfen. Wie gab es da irgendwie eine Marschroute für den Torwart, was er zu beachten hatte?
Ja, also schon, dass man den Ball eben so schnell wie möglich holen konnte. Es war dann besser, wenn Eros eben nicht irgendwo in eine sitzende, liegende Position gekommen ist. Das konnte das schneller machen. Allerdings, es ist ja jetzt auch so, sobald gepfiffen wird, kannst du loslaufen. Also bei uns war es ja am Anfang nur so, du musstest warten, bis der Ball gespielt war. Mhm. Und das war schon ein Meilenstein, das zu verändern. Ne? Mhm. Also ist schon interessant.
Ich wollte einen Satz nochmal von dir hören. Du hast von Wallau gesprochen, die alten Spieler. Man muss ja sagen, Wallau damals zweimal deutscher Meister, standen im Landesmeisterfinale. Du bist selber Trainer. Der Umgang mit den jungen Leuten, inwieweit hat sich das verändert, Richtung Hierarchie und so weiter und so fort?
Das ist so ganz extrem, so wie es eben auch allgemein im allgemeinen Leben sich verändert hat. Hm. Die jungen Leute sind sehr, sehr selbstbewusst in dem, was sie meinen, tun zu müssen und haben so einen Gerechtigkeitssinn, was ja auch im gewissen Rahmen okay ist. Aber es hat eben auch dazu geführt, dass, finde ich, dass viele so Kleinigkeiten, die jetzt nicht schlimm sind, wie zum Beispiel einfach, wenn man zu den Jüngeren gehört, hat man einfach vielleicht mal eine Aufgabe mehr zu erledigen, wie einer, der schon 15 Jahre dabei ist, ohne dass der denn das abwertend nutzt. Also dieses, ich glaube, so die Mischung, die damals früher war zu dem, was heute, wie es heute ist, würde allen ganz extrem gut tun. Hm. Weil es einfach auch in gewissen Grade was zu tun hat mit Verantwortung, übernehmend, lernen zu übernehmen, etc. Es ist leicht zu kommen und zu sagen, nee, ich mache das nicht, ich kann das schon.
Die Option hattest du damals nicht, ne? Da warst du nicht dabei.
Also ich habe es auf jeden Fall, wenn probiert, nur einmal
probiert. Gab es ein Erlebnis, wo du sagst, da hast du gemerkt, jetzt bist du in der Bundesliga angekommen? Ich meine, du hattest ja auch gerade, sagen wir, Martin Schwalb und so, die da ja diejenigen waren, die entsprechend die Führung übernommen haben. Gibt es da eine Geschichte?
Die haben auf jeden Fall extrem viel Wert drauf gelegt, dass solche Regeln eingehalten. Ja, ich würde jetzt mal sagen, nicht mit einer Aufgabe verbunden, aber es war schon eine an sich, wenn ich jetzt heute Fußball spiele im Training, dann gewinnt Jung inzwischen zu 70%. Okay. Ja? Also bei uns jetzt zumindest, aber zu meiner Zeit, wenn Jung einmal gewonnen hat, dann hast du freiwillig darauf verzichtet, die nächsten Spiele zu gewinnen, weil das war sehr unsauber.
Da hat der Schiedsrichter weggeguckt, ne?
Der Schiedsrichter hat auf jeden Fall nur die Pfeife bei Jung benutzt, wenn die was gemacht haben. Also ja, das sind so, war einfach ein bisschen anders, aber nicht schlechter. Hm. Ja, also klar, ist eine harte Schule, ich habe die ja auch durchgemacht.
Klar.
Insofern.
Du warst sicherlich in Wallau nicht als Erster auf der Massagebank.
Das gab es auch nicht. Wenn du einmal in der Woche vielleicht mit viel Glück auf der Bank warst zum Durchkneten, dann konntest du schon froh sein, ja.
Jetzt war ja unser gemeinsamer Trainer, der Heiner Brandt. Du hattest ja viele gute Trainer, hast ja auch schon öfters drüber gesprochen. Lass uns kurz über Heiner sprechen. Welche Rolle hat er in deiner Karriere gespielt?
Ja, ich glaube, der hat für uns alle eine wichtige Rolle gehabt. Es war sicherlich nicht alles verständlich oft oder richtig oder wie man es vielleicht heute macht, aber er hat dazu beigetragen, dass man sich weiterentwickelt hat. Und für mich war es natürlich dann auch gerade in dieser Phase, als ich vorher erzählt habe, mit 28 rum, als sich dann die Rolle sich verändert hat, auch in der Nationalmannschaft, die Verantwortung und eben auch er sich entwickelt hat. Also das, was ich gerade vorher erzählt habe mit Alt und Jung, das war ja zu seiner Zeit noch viel extremer. Und insofern könnt ihr das wahrscheinlich beide bestätigen, dass dann irgendwann ist von dem Heiner, der kaum oder gar nicht mit jemand geredet hat, der alles vorgegeben hat, ist hin zu einem, der schon auch dann mal drüber gesprochen hat, wie könnte man es noch machen, auch sich extrem entwickelt hat und eben das so mitverantwortlich war, dass jeder von uns sich weiterentwickelt hat und wir auch diese Erfolge, die wir da hatten, auch feiern konnten.
Wie wichtig war denn der Erfolg 2007 für dich?
Weltmeister zu werden ist schon
also nicht schlecht, nicht das Schlechteste.
Eine Riesenfreude und im Nachgang natürlich extrem wichtig. Also zehren wir alle davon, da wird man immer mit wieder konfrontiert und es war ein unglaubliches Erlebnis. Als, wenn wir ehrlich sind, diskutieren wir vielleicht, scheiße, wieso sind wir 2004 das Finale Olympia nicht gewonnen oder zwei Jahre vorher schon die WM nicht. Wenn man die Spiele nochmal anguckt, dann waren wir nämlich gar nicht so weit weg. Aber es sollte eben nicht sein. Ja? Und umso mehr ist es dann erstaunlich, inwiefern da andere Nationen es geschafft haben, das mehrfach hintereinander zu holen oder öfters zu holen.
Jetzt, wie war es für dich, als du dich verletzt hast bei der WM und dann Mimi plötzlich reinkam? Also ich habe ja noch Henning neben mir sitzen, der hat sich auch nochmal verletzt 2007. Der wollte auch nicht mal die letzte Viertelstunde spielen.
Ja, also im ersten Moment war es natürlich extrem bitter, weil ich wusste, irgendwas war und habe aber keine Ahnung gehabt, wie schwer es war. Und war dann echt froh, als ich mit Halli dann in Dortmund in der Klinik war und da am Ende dann rauskam, also wenn wir gut behandeln, dann kannst du die letzten zwei oder drei Spiele wieder spielen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich zumindest den Glauben dran hatte, nochmal reinzukommen und nochmal eine Chance zu kriegen. Und dann hat sich eben meine Rolle insofern verändert, dass ich mich sehr intensiv um Mimi gekümmert habe, was vielleicht gar nicht so schlecht war. Was mir später übrigens nicht so gut gelungen ist.
Ich kann mich noch daran erinnern, dass an die eine Szene, bei dem Projekt Gold, als Pascal Hens ins Physiozimmer reingekommen ist und du da lagst mit diesen Nadeln von Reinhold Roth und er wollte da rumspielen und du hast da rumgejammert.
Ja, du weißt ja, Reinhold hat zwar das geschafft, dass in dem Moment, wenn man ruhig geblieben ist, dass nichts wehgetan hat, aber
sobald ein bisschen gedreht wurde,
dass ich mich nicht so wohl gefühlt hätte. Ja.
Ja, lass uns vielleicht noch kurz bei der WM 2007 bleiben. Was war für dich so der ausschlaggebende Punkt? Gibt ja vielleicht ein paar Szenen aus Projekt Gold auch, die breiten Zuschauerschaft mitgesehen hat. Was war für dich so der Knackpunkt? Weil zu Anfang ist es uns ja nicht so einfach gefallen, ins Turnier zu kommen. Wie hast du das empfunden?
Ja, ich glaube, Henning, als das Erste war natürlich unser Auftritt hier bei den München in der Vorbereitung. Das war schon mal im kleinen Rahmen.
Du meinst das Gebet? Das Gebet, was wir abgelegt haben?
Ja, das Gebet mit den großen Krügen. Nein, also das, nein, das war schon, ich glaube, der Knackpunkt an sich, ich kann mich daran erinnern, war nach unserer Niederlage gegen die Polen der Auftritt gegen Slowenien. Also auch schon das Abschlusstraining, weil da kann ich mich daran erinnern, dass wir versucht haben, diese 5-1-Deckung so ein bisschen zu imitieren und dagegen zu spielen. Und da ist Heiner ausgerastet, weil wir nur die Bälle durch die Gegend gespielt haben. Zeitzi hat da auch nicht so viele Lösungen gehabt, da hat nicht keiner von uns.
Ich glaube, Heiner ist ja, glaube ich, auch aus der Halle gegangen dann in Halle.
Genau, das war auch nicht drauf dann bei Projekt Gold, aber so, das war so ein Punkt und wie das Spiel denn nachher gelaufen ist, weil wenn ich immer mal wieder so ein paar Szenen kriege, dann ist für mich dieses Spiel in Halle gegen Slowenien war für mich mit das lauteste, also vom Lautstärkepegel, wie sich das entwickelt hat, das lauteste Spiel und für dich, Henning, war es ja auch so, da hast du auf einmal einen 7 Meter gehalten von Huteka und hast ihn verfolgt bis zur Mittellinie, da haben wir dann so gemerkt, dass jetzt ist irgendwie
Schalter ist umgelegt und der Finger ist wieder oben.
Ja, genau. Und der Kopf steht wieder aufrecht und jetzt geht es in die richtige Richtung. Und vielleicht dann auch noch, das war ja auch davor, war ja auch mit unserer kleinen Pizza-Bestellung.
Genau.
Das hängt da alles mit zusammen. Das war alles unmittelbar, diese 2 Tage nach dem Polenspiel. Was da so alles passiert ist, das war, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Knackpunkt, in welche Richtung es geht.
Da sieht man mal wieder, wie sehr der Kopf doch mitspielt. Also wenn der Kopf mitspielt, wie einfach das doch dann ist. Und das ist doch, also wir konnten ja Handball spielen, es war ja nichts anders. Nur einfach hat der Kopf dann...
Ja, das ist Wahnsinn. Ja, du hast dann Pommes kommt und wirft und trifft und Henning hält. Und es gibt so einen richtigen Flow. Wir haben, glaube ich, mit 10 gewonnen oder sowas.
Ja, innerhalb eines Tages eigentlich. Ne? Daran sieht man eigentlich, dass wie viel im Kopf abläuft und wie viel vom Kopf abhängig bist. Jetzt ist es ja gefühlt dein Tagesgeschäft, auch als Trainer in Göppingen. Kannst du vielleicht Stand heute Mitte Mai auf der einen Seite ein Fazit, was deine Arbeit in Göppingen angeht, beziehungsweise dann auch nochmal das Thema, was der Kopf halt wirklich auch für eine Rolle spielt, die Wichtigkeit, was du als Trainer da vielleicht auch für Einflussmöglichkeiten hast?
Ja, also es ist interessant, weil für mich sind diese anderthalb oder 19 Monate da in Göppingen jetzt ist schon Wellental. Also das ist, wenn man sieht, mit welcher Qualität oder wenn wir vielleicht auch nichts zu verlieren haben und was wir da abrufen können und was wir da an Leistung zeigen können. Auf der anderen Seite aber auch gegen Gegner, wo man vermeintlich der Favorit ist, wie das dann in die andere Richtung umschwappt. Und dann ist es echt schwierig und auch nicht einfach zu erklären. Ja, weil wenn man dann auf einmal in Balingen, was weiß ich, hast du am Ende, verlierst du mit einem Tor, hast 21 Fehlwürfe und selber 3 Paraden. Also es hängt im Endeffekt natürlich viel von der Qualität ab und von der von der Gabe eben seine Basics immer abzurufen oder zu einem großen Teil abzurufen. Also du bist, nur das ist, wir reden da ja dann nicht von der obersten Qualität, die man abruft, sondern von der Basic, in welchem Tempo, mit welcher Aggressivität man Abwehr spielt, aber auch mit welcher Passsicherheit und Abschlussstärke. Wissen wir alle, es gibt immer mal Tage, wo du eben nicht so gut triffst, aber zumindest solltest du dann eben nicht gerade 1 von 10 werfen, sondern vielleicht nur 4 von 9. Ja? Ja. Und das ist eben extrem, glaube ich, jetzt geworden in der Liga, weil die Ausgeglichenheit bei den Mannschaften extrem gewachsen ist und auch die Qualität. Also man kann jetzt nicht sagen, ich fahre dahin und oder die kommen und das Ding haben wir sicher. Also das können vielleicht nur 2, 3 Mannschaften in der Liga.
Hat ja viel auch mit Selbstbewusstsein zu tun. Was glaubst du für dich, welche Möglichkeiten du als Trainer da hast, in irgendeiner Form einzugreifen? Das ist ja zwar eine sehr pauschale Aussage, hängt aber trotzdem immer wieder vom Individuum ab. Inwieweit kannst du als Trainer da einwirken?
Also den Weg zu finden, was für jeden Einzelnen eine Sicherheit ausstrahlt. Also das ist die Kunst letztendlich für alle Spieler. Jeder ist so ein bisschen unterschiedlich. Das wissen wir an uns selber. Ja, wenn ich Zeitziehfolge gelabert hätte, dann hätte es wahrscheinlich nicht so viel dazu beigetragen.
Dann hättest du einen Pass gekriegt wie einen Wurf aufs Tor.
Genau, vielleicht. Ja. Aber da war es dann eben für mich dann einfacher, ihm zu sagen, du kriegst jetzt den Ball so und so und nach was scheint es draus. Dann hat er das auch gemacht. Ja, und dann gibt es andere Spieler, denen musste mehr zureden, denen musste einfach ein Gefühl von Sicherheit, welche Aufgaben hat er. Das ist allgemein, glaube ich, bei jedem Menschen wichtig, nur der Zugang ist vielleicht oder ist beim einen oder anderen eben etwas unterschiedlicher.
Jetzt passt die Frage ganz gut. Denkst du, dass du dich als Trainer verändert hast, also nicht weiter, klar hast du dich weiterentwickelt, aber so, dass du anders mit den Spielern sprichst wie noch vor 10 Jahren, dass du die vielleicht ein bisschen nicht so hart anfassen darfst oder nicht anbrüllen darfst, sondern da ein bisschen eher anders zu Werke gehst?
Ich glaube schon, dass man, also ich bin an sich sehr, sehr direkt, wenn irgendwas mir so nicht passt oder so, dass ich da ein Gefühl gefunden habe, und auch weiß, wie eben der Einzelne tickt. Man kann nicht jeden gleich ansprechen in einer gewissen Situation, um Sicherheit auszustrahlen. Der weiß vielleicht in dem Moment auch, dass die Aktion, die er gerade gemacht hat, nicht so schlau war.
Ja, wenn er dreimal hintereinander
verändert, bin ich mir sicher.
Und wenn er dreimal hintereinander verworfen hat, dann redest du gar nicht mit ihm, dann setzt ihn nur auf die Bank.
Dann kommt vielleicht schon das alte Gehen, was unsere Trainer auch hatten, ohne was zu sagen.
Setz dich hin, aber ganz hinten.
Zieh die Jacke an.
Läuft das Engagement in Göppingen aus. Sehen wir dich als Trainer in einem anderen Verein oder vielleicht Verband irgendwo wieder?
Ist alles noch alles offen. Völlig offen. Also das ist, ich bin da, es ist interessant jetzt schon, die Entwicklung, die man dann auch macht. Also es sind viele Dinge wichtig natürlich. Familie, ich habe 2 Jungs, die im Fußball gut unterwegs sind. Da denke ich auch manchmal, jetzt hätte ich mal die Chance, das ein oder andere Spiel zu sehen oder dabei zu sein. Ich warte jetzt mal ab. Ich möchte natürlich gerne im Handball bleiben. Ich finde das unheimlich interessant, in welcher Rolle auch immer. Also sagen wir mal.
Jetzt haben wir alle viele Stationen hinter uns. Wo sagst du, hat es dir am besten gefallen? Landschaftlich oder auch vom Ort her? Das ist für mich ganz wichtig.
Für dich ganz wichtig. Also dann am meisten geprägt und am schönsten war es natürlich in meinem Heimatverein, wo ich groß geworden bin, dann im Endeffekt. Aber wenn man dann auf das, es ist immer schwierig, weil man spricht manchmal, jetzt vielleicht du nicht, dann am Ende, wo hat man den meisten Erfolg gehabt? Ja, war es am schönsten, weil der Eindruck ist meistens immer der letzte, wie man auseinandergegangen ist. Und ich finde, ich habe wunderschöne Zeit in Duttenhofen, auch wenn es ein Dorfclub war, aber weil die Halle einfach fantastisch war. Und auch wenn nach dem Spiel die Biertische und die Kisten Bier auf dem Spielfeld und geraucht wurde, es war was Besonderes. Es war in Wallau was Besonderes, weil natürlich als Junger du kommst, du mit vielen Weltstars spielst, du bist international bei Champions League dabei. Und dann eben auch in Lemgo und selbst in Niederwürzburg, wo es nur ein Jahr war. Ja. Die Zeit, also ich kann das nicht sagen, wo es am schönsten war. Ich sag mal, in Pullingen, da habe ich meine Frau kennengelernt und in Lemgo sind meine Kinder auf die Welt gekommen.
So. Also die Station auch als, was für
ja,
sich.
Du warst ja auch als Trainer in der Schweiz aktiv.
Ja, war auch sehr schön. Ja. Ja, es war ganz anderes Arbeiten auch, weil letztendlich entscheidet sich da erst alles im April und Mai, wenn die Playoffs losgehen. Ist auch interessant, ja.
Aber auch von den Menschen, ist das ein bisschen entspannter oder ist das, wie kann man das einschätzen?
Entspannter nicht. Es ist einfach eine andere Wahrnehmung, Öffentlichkeitswahrnehmung. Also da ist ja, da spielst du manchmal vor 150 Zuschauern. Bundesligaspiel. Das war schon hart. Direkt 2-7 bin ich da ja dann als Spielertrainer nach Winterthur. Mein erstes Spiel war in Genf. Und die Spieler haben gesagt, also da musst du dich warm anziehen, da ist nichts los. Das glaube ich nicht. Und dann bin ich da hinkommen, da waren drei Tribünen ausgezogen, alle voll. War ein Jugendspiel. Und dann ging unser Spiel los, dann sind alle Eltern und Geschwister und so, die sind alle gegangen und dann hatten wir nachher 150 Zuschauer, wenn überhaupt. War unglaublich. Also da war ich schon ein bisschen geschockt. Aber das hat sich jetzt alles auch entwickelt. Also der Schweizer Handball kommt immer mehr. Man hat es jetzt gesehen mit dem Quali-Spiel gegen die Slowenen. Und so ist auch die Liga. Also in Schaffhausen zu gewinnen im Europapokal ist nicht so einfach.
Lass uns zum Deutschen Handballbund kommen. Wie siehst du die aktuelle Situation?
Sehr unruhig gerade.
Viel Bewegung. Schlechte Frage.
Viel Bewegung.
Nächste Frage.
Schräglage weiß ich nicht. Also man hat ja schon gute Möglichkeiten, weil man eben auch große Turniere jetzt weiter ausrichtet. Und für uns ist es, denke ich, wir sind das Land, was das mit am besten kann. Ja, wo am meisten Euphorie ist. Und es ist auch gut für uns, weil wir zu Hause doch ein bisschen mehr Chancen haben, wie vielleicht
in Schweden?
Auswärts eben.
Ja, lass uns vielleicht gleich bei der Frage bleiben. Gefühlt ist es ja das Jahrzehnt des Handballs in Deutschland. Wir haben jetzt viele Großveranstaltungen, die WM der Frauen 2025, 27 WM der Männer, 29 als Juniorpartner mit Frankreich. Beworben haben wir uns für die EM 2032. Du hast gerade angesprochen, wir wissen, dass Großturniere in Deutschland funktionieren. Ist das ein guter Trend oder wie siehst du das?
Also es ist, wenn wir uns zurückerinnern, wir waren immer froh, wenn wir irgendwo ein anderes Turnier immer hatten, ja, und viel unterwegs waren und neue Sachen gesehen haben. Aber inzwischen ist es ja auch durch das, wie das alles gewachsen ist. Du hast jetzt 32 Mannschaften. Wie in welchem Land sind da die Hallen voll? Wer kann das alles managen und zahlen und machen? Also man sieht ja jetzt seit knapp 7-8 Jahren, es ist ja normal, dass immer Partnerschaften entstehen, die ja hochinteressant sind, wenn du Polen, Norwegen und was weiß ich machst. Ja, das ist ja nicht gerade ums Eck. Ja, und jetzt haben wir dann Schweiz, Spanien und ich habe gerade auch noch eine Nation, ich glaube aus Skandinavien. Also das ist ja dann auch wieder mit viel Reise, Stress, Fliegerei, ob das jetzt alles so schlau ist, aber für die Verbände eben wahrscheinlich eine der wenigen Möglichkeiten, um sowas auch weiter zu vergeben. Also es wird nicht viele geben, die das alleine bewerkstelligen können bei den Hallenkapazitäten, die man jetzt inzwischen erfüllen muss. Da bleiben nicht so viele Länder übrig. Also das ist ein Weg, der sich entwickelt hat und den man so hinnehmen muss, der aber vielleicht nicht mehr dem das ist, wie man das gewohnt ist, dass eine Nation ein Turnier ausrichtet. Jetzt sind es drei, also sind schon mal drei Startplätze weg, wo man sich nicht qualifizieren muss. Aber ich finde, wenn man das so beobachtet, sind einfach immer, wird der positiv, der Handball sehr positiv dargestellt. Weil einmal die Hallen dann gut gefüllt sind. Und klar, Frankreich, Deutschland, wahrscheinlich auch Dänemark, Schweden, die können das alleine machen. Aber dann wird es schon schwierig. Ne?
Du warst Junioren-Nationaltrainer. Wie siehst du aktuell die Junioren? Was läuft gut? Wo haben wir vielleicht noch Potenzial, uns zu verbessern?
Ich glaube, wir haben jetzt einen Jahrgang, der extrem nach der Weltmeisterschaft extrem gut eingeschlagen hat. Sehr viele Spielanteile in der Bundesliga-Mannschaft gekriegt haben und auch bei Top-Teams. Also sind wir aktuell wahrscheinlich auch auf einem guten Weg. Es ist allerdings immer schwierig, das dann als Level zu nehmen. Wir wissen selber, wie schwer es ist, in der Bundesliga sich durchzusetzen. Und jetzt hast du da gleich mal 5, 6 Spieler, die da den Weg gemacht haben und auch gut eingeschlagen haben. Späth, Lichtlein, Fischer, Uschins, also das ist ja schon bombastisch und dann auch gleich Richtung Nationalmannschaft. Aber wahrscheinlich, das ist dann so ein Jahrgang, der sich da so gefunden hat und außer der Regel ist. Und das wird aber so nicht weitergehen. Also ich finde schon, wir müssen es weiterhin schaffen, dass wir den Jungs frühzeitig viele Spielanteile geben. Das ist A und O und da entwickelt man sich. Ja.
Findest du, dass die Spieler oder die Junioren heute ganzheitlicher ausgebildet sind? Also ich kann mich an meine Zeit erinnern, wenn da ein A-Jugendlicher in die Bundesliga gekommen ist, der hat mal erstmal 1, 2 Jahre lernen müssen und Krafttraining machen müssen, um überhaupt das Niveau zu halten. Und heutzutage kommen sie ja schon fertig quasi in die Bundesliga.
Ja, natürlich hat sich auch das Training extrem an den LLZs oder halt an den an Akademien extrem verändert und man wird viel früher ans Krafttraining herangeführt und schau mal Bilder an von uns mit 17, 18. Also der Wahnsinn. Also von dem her, wenn man jetzt die 20-Jährigen sieht oder ein Fischer oder auch schon Nils Lichtlein, wie der ist zwar nicht der Größte, aber was der an Power hat, es ist schon gut und ich glaube schon, dass die besser vorbereitet sind. Ja, ob sie denn handballerisch dann den letzten Schritt machen. Ich sage ja, das ist jetzt bei dem Jahrgang extrem gut geworden. Die sind natürlich auch mit einer Brust in die Liga gewandert nach dem WM-Titel. Die konnte man fast nicht bremsen.
Lass uns kurz auf die EM24 zurückblicken. Wie hast du diese EM gesehen?
Also der Platz, den Platz, den wir erreicht haben als Deutschland, war der bestmögliche. Also das war jetzt eben der 5. Platz. Die Frage ist, stellt sich da, hättest du den auch in einem anderen Land gemacht?
Nochmal, wir waren ja im Halbfinale. Also wir sind Vierter. Ja, alles gut, alles gut. Alles gut. Wir sind Vierter geworden, aber klar, wenn man die Mischung sieht zwischen gewonnenen Spielen, verlorenen Spielen, war das schon das Optimum, was rauszuholen war. Ne?
Ja, was hatten wir? Ein Unentschieden, vier Niederlagen, vier Siege, oder? Mhm. Ja, da ist dann der Halbfinale-Einzug schon das Maximum. Ja. Also und das ist eben, es macht den Anschein gerade, dass eben drei Nationen so ein bisschen vorneweg sind. Frankreich, Dänemark und Schweden. Und dann kämpfen da viele drum, diesen Halbfinaleinzug zu schaffen. Ja. Und das haben wir eben dieses Jahr gemacht und gut gemacht, auch in vielen Sachen, aber eben auch gegen den einen oder anderen schon ein bisschen chancenlos gewesen.
Wenn ich gerade zurückdenke an Kroatien, also das wäre auch eigentlich eine Möglichkeit gewesen, dass die ins Halbfinale kommen. Ja. Wir haben auch nicht so einen schlechten Handball gespielt teilweise.
Nee, aber eben auch gegen Österreich die Leistung nicht abgerufen. Auf einmal war Österreich hätte auch ins Halbfinale kommen können. Ne? Das war auch von der Konstellation der Gruppen, brauchst du denn auch eben mal ein bisschen Glück. Wie viele richtig schwere Spiele hast du? Also wo du sagst, da verlierst du eben von 10, 8. Und wenn du da nur eins hast, dann ist die Chance schon mal ganz gut, weit zu kommen. Also es war ein Wechselbad der Gefühle und mit dem Ergebnis ins Halbfinale zu kommen, eben das bestmögliche Resultat und auch ein gutes Spiel gemacht im Halbfinale, aber eben nicht ganz gereicht.
Sag uns vielleicht, was lässt uns hoffen für Olympia, dass wir da gut abschneiden? Also vielleicht auch ein paar Spieler, wo siehst du vielleicht auch Spieler, die momentan noch nicht so im Vordergrund stehen, die vielleicht bis dahin sich entwickeln können und da reinwachsen können?
Ja, es geht ja schon in 8 Wochen los.
Ja.
Also von dem her, von der Entwicklung, die sollten jetzt mit einem guten Gefühl und gesund aus der Bundesliga-Saison rausgehen. Das ist extrem wichtig und Olympia ist auch ein anderer Modus. Wenn man die Gruppen anguckt, dann finde ich, wenn man das schaut, dann muss man quasi schauen, dass man in der Vorrunde Erster oder Zweiter wird, um eben Frankreich und Dänemark aus dem Weg zu gehen im K.O.-Spiel. Ja? Und das ist Olympia eigener Modus, direkt Viertelfinale weiterzukommen. Um weiterzukommen, musst du dieses eben gewinnen. Und jetzt sage ich mal, jetzt ist Dänemark vielleicht gerade so eine Mannschaft, wo man von 10 Spielen eben nur eins gewinnt und vielleicht bei den Franzosen 2 oder 3. Dann wäre vielleicht schon besser, dass man dann Richtung Mannschaften geht, wo so 50-50 Chance ist. Und da zählt es eben in diesen Spielen. Haben wir selber erlebt. Einmal mit einer guten Position gegen die 2000 ausgeschieden, gegen die Spanier 2004. Sind wir dann
gegen Russland, Deutsch. Viertelfinale.
Russland,
im Viertelfinale auch gegen Spanien.
Russland war Halbfinale, Viertelfinale.
Spanien. Verlängerung, Spanien. Sie Meter werfen.
Genau. Ja, und das ist jetzt auch, war auch wieder so ein Spiel. Klar, es war ein 50-50-Spiel Spanien.
Ja, gut, gesehen. Wir haben das nur spannend gemacht.
Ja, gut, zum Glück hast du im 7-Meter-Werfen mitgespielt.
Haben sie nicht getroffen, ne? Ja. Ich habe was anderes erwartet von dir.
Das habe ich neulich mit jemandem gesprochen. Da ging ja immer darum, wie viel Prozent braucht man im Angriff, um ein Spiel zu gewinnen?
60.
Nein, ja, weiß ich. Ja, weiß. Und dann haben wir Effektivität, Deutschland und Spanien waren 23% im Halbfinale. Viertelfinale. 23%. Und Russland war auch nicht besser, ging ja, glaube ich, 2016, ja. 2020 aus irgendwas. Katastrophe.
Ja. Du sag, die deutschen Frauen haben sich nach 2008 das erste Mal wieder für Olympia qualifiziert. Ja. Hast du da was sehen können und wie siehst du da die Chancen?
Ich habe tatsächlich was gesehen und ich fand das, die haben sich auch schon jetzt im Dezember bei der WM. WM war es?
WM.
WM. Ja. Haben die schon viele gute Sachen gemacht. Und die Quali war dann ja sehr souverän. Ich finde, die haben einen guten Weg eingeschlagen und geben ein gutes Bild ab und ich bin gespannt. Also auch da ist es so, dass gleicher Modus. Ich glaube, die haben schon auch Chancen, absolut, ins Halbfinale einzuziehen. Und ich glaube, wenn ich Gaugi, so wie ich Gaugi kenne, wird er da auch alles dafür tun, um da eine Überraschung zu schaffen und so weit wie möglich zu kommen. Also die haben viel Qualität, sie haben jetzt viele Spielerinnen, die immer auch in den Champions League Top-Mannschaften dabei sind. Jetzt mit Bietigheim ist eine Mannschaft sogar direkt rein. Also die Spielerinnen, die haben sich extrem weiterentwickelt auf höchstem Niveau und insofern bin ich da sehr zuversichtlich.
Jetzt hat Daniel Stefan gesagt, dass Juri Knorr vielleicht besser auf halb links aufgehoben wäre bei Olympia, um ihn vielleicht den Druck zu nehmen, den momentan er auf seinen Schultern hat. Wie stehst du dazu?
Also grundsätzlich ändert die Position am Druck, der auf Juri einprasseln wird, glaube ich nicht so viel, weil er ist einfach ein Top-Spieler mit unheimlich viel Qualität und den hatten wir lange nicht mehr so prägend im Rückraum und insofern wird er immer ein Thema sein, mit dem gilt es zu arbeiten und damit umzugehen und das, was Daniel gesagt hat, kann ich unterstreichen insofern, weil es wird keinen Unterschied machen, ob auf Rückraum links oder Rückraum Mitte anfängt. Die Aktionen, wo es 1-gegen-1 gestartet wird, ist abhängig und wie man das Spiel aufzieht. Und ich denke, er ist einer von den wichtigsten Akteuren, die wir haben, mit Julian Köster zusammen. Die zwei Jungen haben da viel Verantwortung und da gilt es, die zu unterstützen, so gut es geht, und zu fördern. Und ich sehe da jetzt, mir ist es jetzt egal, ob er Rückraum links oder Rückraum Mitte spielt. Ich wäre sehr froh, wenn er gesund dabei ist und Vollgas gibt, weil er einfach Riesenqualitäten hat. Nur man kann jetzt sagen, hier, nimm du den Rucksack mit den 100 Kilo und mach und stell die alleine, sondern da gibt es eben auch noch ein paar andere, die auch ein paar Kilo von dem Rucksack abnehmen sollen und dazu beitragen sollen.
Ich hatte ja früher auch immer einen unheimlichen Druck in der Nationalmannschaft. Also ich konnte auch dreimal aufs Tor werfen in einem Angriff.
Aber das lag ja an dem, ob die dir die gegeben haben. Also du warst ja bei uns, warst du ja, also ich persönlich, für mich warst du wirklich einer der wichtigsten Spieler, den wir hatten. Weil wenn bei uns nichts ging, man zeigt sie in den Ball und schießt ins Tor.
Verlagert nach links und zeigt sie Platz lassen, ja.
Ich habe da ein paar Würfe noch so im Gedankengut, wo ich gedacht habe, wie ist der reingegangen? Also ein Schlagwurf werde ich nie vergessen, im wichtigen Spiel mal gegen Frankreich, wo man ja heute noch den Ball sieht, der über den Kopf eingeschlagen hat.
Ja, und dann hast du auch mal gesagt, so Heiner, jetzt nimmst du ihn auch mal wieder raus, der hat jetzt ein paar Würfe genommen.
Ich möchte jetzt auch mal wieder werfen.
Heiner. Ja, irgendwann, wenn du gar nicht mehr nach rechts spielen durftest, wird es auch für mich, weißt du.
George, du warst ja nur auch in vielen anderen Ballsportarten, mehr Fußball. Ich weiß, Tennis konntest du gut spielen. Welche Sportart glaubst du, hättest du jetzt keinen ähnlichen Erfolg, aber wärst du auch relativ weit gekommen? Gibt es da irgendwas?
Wenn ich dein Talent betrachte, Torwart. Nein, Quatsch. Auf gar keinen Fall. Nee, ich keine Ahnung. Also ich weiß es nicht.
Kann man nicht sagen, ne?
Kann man einfach nicht sagen. Also ich bin froh, dass ich so polysportiv ausgebildet wurde von zu Hause und alles ein bisschen kann und heute noch froh bin, dass ich Skifahren kann und dass ich den Ball übers Netz spielen kann. Also das ist, passt alles und sollte so sein und ich...
Aber hast du als Jugendlicher mehr Sportarten gemacht? Tennis, glaube ich, hast du gespielt?
Ja, ich habe jeden Tag, also wir sind, wie gesagt, Skifahren von klein auf, Tennis relativ früh, dann habe ich komplett Leichtathletik alles gemacht, bis ich 14 war, Fußball gespielt, im Verein auch und ja, ich war da auch nicht so untalentiert, habe gleichzeitig mal Einladung im Südbadischen Fußballverband wie vom Handballverband gehabt.
Aha, okay, siehst du, also das ist ja schon was, also das zeigt ja, aber daran kann man auch sehen, dass du eine breite Ausbildung hattest, also viel Ball. Und Leichtathletik ist ja auch eine Grundlage, dass man sich von A nach B bewegen kann, die auch durch die Zertifikate, glaube ich, unterstützt werden, was bei dir automatisch war.
Ja, genau. Aber das ist lag eben, ich bin im Dorf groß geworden. Jedes ist so viele Kinder gab es jetzt noch nicht in den Mannschaftssportarten oder überhaupt, die in einem Jahrgang waren. Also war der Verein denn froh, wenn man in alle Vereine gegangen ist. Und das eben gemacht hat. Und das fehlt vielleicht manchmal, dass wir zu früh spezialisieren, aber das ist auch mühselig. Ja, wenn du Fußball anguckst, da fangen sie mit 10 an, wie verrückt, nur zu kicken. Ich glaube, dass manchmal eben, wenn du immer am Limit bist deiner Entwicklung, dass eben so der letzte Kick nach oben vielleicht fehlt. Aber wenn du so polysportiv ausgebildet bist und immer noch Potenzial hast, einen Schritt nach vorne zu gehen, dann kann das dann eben auch explodieren.
Und wichtig war, dass es da damals noch kein Handy, kein PC und keine Xbox gab oder PlayStation. Ja,
genau. Und keine Einwahlprobleme zu Podcasts.
Stimmt. Was für Sport betreibst du heute, George, um dich fit zu halten?
Ich spiele mit so einer Oldie-Truppe auf dem Summer. Mehr recht als schlecht. Mehr schlecht als recht. Ab und zu Tennis und habe jetzt tatsächlich mal vor ein paar Jahren angefangen, Golf zu spielen, aber komme da so gut wie gar nicht dazu. Also bin nicht so fix angefixt wie unsere Kollegen, unsere Alten.
Deine Kinder, du hast deinen Sohn, ist es der Mika, ne? Der so gut Fußball spielt?
Ja, beide.
Beide.
Mika ist eben schon im Erwachsenenbereich und der Kleine ist gerade auch in Duisburg bei der DFB-Sichtung.
Okay.
Gucken wir mal.
Ja, erzähl ein bisschen.
Ja, die sind beide in Freiburg, sind da gut aufgehoben und ja, haben Spaß an dem, was sie machen. Und jetzt bei Mika geht es natürlich jetzt so langsam richtig ernsthaft los. So um 20 ist schon großes Kino dann.
Und der Papa als Manager?
Nee. Also natürlich reden wir über viel, aber das maße ich mir nicht an, da alles zu wissen. Im Gegenteil.
Super. Schorsch, gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest, was du sagen möchtest?
Ja, ich wollte euch loben. Also ich habe schon die ein oder andere bei euch gehört und von euch gehört, Podcast. Finde ihr, macht es gut und Zeit, sie redet für seine Verhältnisse echt.
Echt viel, ne?
Ich sage ja so, habe ich jetzt halt sie nicht kennengelernt. Was er jetzt erzählt, verrückt. Nee, macht Spaß. Ja, vielen Dank für das Kompliment.
Freut aber uns. Ich wollte eine Sache, das muss ich, also was mir, ich sage es jetzt einmal, was während der WM eben auch prägend war, also ich zeige sie, gell, du weißt ja, dass wir da mal ein Gespräch hatten, wo es darum ging, ob du die aus dem Hotel abreißt, weil du es nicht mehr ertragen konntest, wie dein mit welchem Zimmerpartner du das geteilt hattest. Und das haben wir dann zum Glück hingekriegt.
Das weiß ich gar nicht mehr. Wer war denn mein Zimmerpartner? War das derjenige, der in Ungarn die Salami gekauft hat?
Wahrscheinlich und immer viel telefoniert hat nachts. Und
ach so, ja, okay, dann weiß ich schon.
Wir nennen Gott sei Dank keine Namen.
George, ich reiß morgen ab, wenn ich noch eine Nacht da schlafen muss.
Das war derjenige, der hat in Ungarn hatten wir ein Länderspiel und hat dann zwei Salamis mitgenommen und hat dann jeden Abend erzählt, wie es schön wäre, doch die Salami jetzt anzuschneiden, aber hat es nicht gemacht.
Das weiß ich ja nicht. Ja. Ah, ja, haben wir da so gesund gegessen schon damals? Hatten wir auch einen Koch eigentlich?
Nee.
Ah ja, klar. Der die Pizza bestellt hat, muss ja Koch gewesen sein, Ernährungsberater.
Pizza-Baker. Der Pizza-Baker ist alles mit dem Bundestrainer abgesprochen.
Ja, das war eine geile Aussage.
Aber ich kann nur mal sagen, wenn die Olympia-Vorbereitungen wie 2004 die deutsche Auswahl macht, dann wird es auf jeden Fall was mit Silber.
Dann können die aber nicht spielen, das sind die nicht so gut.
Das soll ein gutes Schlusswort sein. Schorsch, vielen Dank für deine Zeit, alles Gute für die Zukunft und wir freuen uns aufs nächste Benefizspiel. Alles Gute.
Wir sehen uns bald. Gell?
Ciao.
Also,
ciao.
Mach's gut, ciao.